True Crime Austria.
Hallo und herzlich willkommen zur 69. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und mir gegenüber hört ihr wie gewohnt Hubertus.
Hallo.
So, die letzte Folge war ein Hörensagen und da haben wir schon darauf hingewiesen, dass wir in der letzten Zeit ein bisschen flotter unterwegs sein mussten und haben uns auch mal wieder Zeit genommen, ein bisschen zu plaudern. Und auch heute wollen wir euch ein bisschen Hintergrundstory mitgeben, denn es passieren ganz tolle und spannende Sachen bei uns, aber die Zeit rinnt uns nur so durch die Finger, mehr als sie das eh schon tut. Und dadurch stand zum ersten Mal in unserer True Crime Austria Karriere eine Podcast-Pause im Raum. Aber Hubertus hat sich Kraft seines Amtes sehr für euch eingesetzt und deswegen haben wir euch auch für diesen Oktober eine Geschichte mitgebracht.
Eine etwas kürzere, dafür aber umso einprägsamer und sie stammt auch aus unserem Hörensagenformat, denn sie wurde uns eingesendet.
Liebes True Crime Austria Team, ich bin erst vor ein paar Monaten auf euren Podcast gestoßen und höre jetzt regelmäßig mit Spannung die einzelnen Folgen nach. Ursprünglich stamme ich aus dem Waldviertel, da gab's schon eine Folge und im Gespräch mit meiner Mutter über euren Podcast hat sie mich auf diese Geschichte aufmerksam gemacht. Es ist eventuell eine Idee für eine Folge, bin mir allerdings nicht sicher, ob es genug hergibt. Alles Liebe, Daniela.
Danke dafür und in diesem Fall geben die Infos, die wir ausgraben konnten, absolut genug her für eine eigene Folge. Los geht's mit Die Hexe von Pyra.
Wie der Titel schon sagt, schauen wir nach Pyra in Niederösterreich im Jahr 1959. Angela Ondraček, 42 Jahre alt, und ihre Schwiegermutter Maria, 81 Jahre alt, kamen nicht gut miteinander aus. Sie stritten über viele Kleinigkeiten und waren sich über das Führen ihrer kleinen Landwirtschaft offenbar nicht einig. Hahn im Kopf war Josef, der Sohn von Maria und Ehemann von Angela. Er war versehrt aus dem Krieg zurückgekommen und 90% kriegsblind, also durch Kriegsmittel erblindet, wenn man so möchte. Die beiden waren seit 1951 verheiratet. Der kleine Hof wurde also von der neuen Bäuerin bewirtschaftet. Und das machte sie wohl auch hervorragend, hielt alles in Schuss und hatte auch die Finanzen der Familie gut im Griff. Nur um ihren körperlich stark beeinträchtigten Mann kümmerte sie sich wenig. Zeitweise soll sie ihn sogar geschlagen haben. Das und die Streitereien mit seiner Mutter führten dazu, dass er schließlich eine Scheidungsklage einreichte. In besagtem Jahr 1959, genauer am 19. März, kurz vor Ostern, fuhr Josef für einen Kuraufenthalt nach Bad Schallerbach. Die beiden Frauen waren allein im Haus. Dort führten sie übrigens unabhängige Haushalte. Doch die Konflikte löste das nicht. Die 81-jährige Schwiegermutter war kaum arbeitsfähig und vielleicht ein Klotz am Bein von Angela Ondraček. Am 23. März wurde Maria das letzte Mal in Pyra gesehen. Manchmal heißt es auch am Mittwoch vor Ostern zwei Tage später. Dann hörte niemand mehr von ihr. Der 26. März war Gründonnerstag. Und an diesem Tag wollte ein anderer Sohn von ihr oder sogar mehrere Kinder die betagte Mutter besuchen. Doch sie war nirgendwo zu finden, hatte sich auch bei keinem abgemeldet. Angela Ondraček wusste zu sagen, dass sie die Schwiegermutter ebenfalls in dieser Woche zuletzt gesehen hatte. Dabei sprach sie wohl auf Tschechisch mit einem fremden Mann. Vielleicht war sie mit ihm in die Tschechoslowakei gefahren? Immerhin lebte dort auch einer ihrer Söhne. Doch die Mutter war so alt und gebrechlich, diese Reise wäre eine Tortur für sie gewesen. Das war den Kindern schon bewusst. Eine Frage per Telegraph gab schnell die Auskunft, dass auch der dort lebende Verwandte sie nicht gesehen hatte.
Das war nun doch auffällig und die Familie holte weitere Erkundigungen ein. Und tatsächlich gab es da das ein oder andere Ungewöhnliche. Verschiedene Zeuginnen und Zeugen berichteten, dass Angela Ondraček entgegen ihrer Gewohnheit über mehrere Tage die Küchenfenster verhängt hatte. Und dann wäre dunkler, süßlicher Rauch aus dem Schornstein gequollen, der nach verbrannten Lumpen roch. Am 10. April wurde aufgrund dieser Aussagen eine Hausdurchsuchung am Hof vorgenommen. Gemeinsam mit Kriminalbeamten aus Krems durchforsteten Gendarmen das Haus. Was die Ermittler fanden, klingt wie aus einer bekannten Kindergeschichte mit Lebkuchenhaus. In der Asche des Backofens lagen menschliche Finger- und Zehenglieder. Bei Grabungen im Gemüsegarten fand man weitere Leichenteile, Stoffreste und Knöpfe. Insgesamt sollen es 317 Knochenstücke und davon 51 Schädelteile gewesen sein. Über das Bezirksgericht Waidhofen an der Thaya wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, der um 16 Uhr am Fundort erschien. Er sagte sofort, dass es sich um verbrannte menschliche Knochen handelte und nahm sie zur genaueren Untersuchung mit. Dadurch konnte er später konkretisieren, dass einige Knochen zweifelsfrei von einer älteren Person stammten. Nicht ganz verschmolzene Glasknöpfe und verkohlte Stoffreste passten zu einer Weste der abgängigen 81-jährigen Maria. Das bestätigte ihre Tochter Franziska, die die Kleidung ihrer Mutter selbst angefertigt hatte. Parallel saß Angela Ondraček auf gerichtlichem Haftbefehl im Gendarmerieposten Waidhofen. Sie wurde beschuldigt, ihre Schwiegermutter ermordet und verbrannt zu haben. Das leugnete sie allerdings. Dabei konnte sogar nachgewiesen werden, dass sie vom Sparbuch der Schwiegermutter unter falschem Namen gut 10.000 Schilling abgehoben hatte. Umgerechnet mit dem historischen Währungsrechner der Österreichischen Nationalbank heute etwa 6.300 Euro. Am 15. April kam Josef Ondraček von der Kur zurück und musste erfahren, dass seine Mutter tot und seine Frau von allen nur noch der Weibsteufel von Pyra genannt wurde. Er bestätigte, dass das Verhältnis der Frauen schon lang äußerst schlecht gewesen war und dass seine Frau keine Gelegenheit ausließ, boshaft zur Mutter zu sein. Dabei kam es wohl auch zu Handgreiflichkeiten. Nach intensiven Verhören legte die 42-jährige Landwirtin Angela Ondraček zumindest ein Teilgeständnis ab.
Am 26. oder 27. März, das genaue Datum wisse sie nicht mehr, sei sie in maßlose Wut geraten, als sie von der Schwiegermutter im Hof des Anwesens kritisiert wurde. Sie versetzte der Frau eine Ohrfeige, diese fiel zu Boden und zog sich dabei eine Kopfverletzung zu. Angela Ondraček packte nun, wie sie angibt, ihr Opfer mit beiden Händen am Hals und zog es in die Höhe. Die Schwiegermutter habe dabei noch einmal geröchelt und sich dann nicht mehr gerührt.
In diesem Moment sei ein ihr unbekannter Hausierer auf den Hof gekommen, der sie ermutigte, Maria die Gurgel zuzudrücken, damit sie ganz hin sei. Doch das brachte die Bäuerin nicht über sich und jammerte nur. Da hätte der Hausierer die Leiche, denn Ondraček war überzeugt, dass die Schwiegermutter schon tot war, ins Haus getragen und in den Backofen geschoben. Danach zog der Mann eine Flasche Benzin aus seiner Aktentasche, schüttete es über den Leichnam und zündete ihn an. Einige Tage später holte Ondraček dann einige Überreste aus dem Backofen und vergrub sie im Gemüsegarten. Die Asche verstreute sie über dem Beet. Den Rest warf sie auf den Düngerhaufen.
Natürlich suchte man nach dem zufällig mit Brennmaterial ausgestatteten Hausierer. Und man fand ihn. Ein Mann, der zur Beschreibung passte, wurde ausgeforscht. Allerdings war er zur Tatzeit nicht in Pyra gewesen und hatte am Karwochenende seine Wohnung nicht verlassen. Angela Ondraček wurde also allein angeklagt. Sie hatte ihr Teilgeständnis in der Zwischenzeit widerrufen. Bei der Gendarmerie in Waidhofen und auch vor dem Untersuchungsrichter war die Version mit dem Unbekannten vorgetragen worden. Bei einer erneuten Einvernahme im Gefangenenhaus im Bezirksgericht Schrems wehrte sie sich dann allerdings dagegen. Die Zeugen würden lügen. Sie wolle beweisen, dass die Schwiegermutter noch lebe und sie selbst ausforschen. Dass die Behörden das übernehmen, wollte sie nicht. Die Knochen aus dem Backofen übrigens seien Tierknochen gewesen. Der Prozess begann am 17. Oktober 1960. Am 21. wurden den Geschworenen die entscheidenden Fragen gestellt. Das Plädoyer des Staatsanwalts dauerte 1,5 Stunden und schloss mit den Worten:
Geben Sie der Seele der Ermordeten, deren Asche in alle Winde verweht wurde, nachträglich dadurch die ewige Ruhe, dass sie ihren Tod durch die Höchststrafe sühnen.
Diesen bedeutungsschweren Worten hatte die Verteidigung wenig entgegenzusetzen. Der Anwalt erntete wohl sogar einige Lacher, etwa für seine Theorie, die Schwiegermutter sei ja vielleicht doch noch in der Tschechoslowakei und würde irgendwann nach Hause zurückkehren. Schließlich soll er sich seinem beruflichen Schicksal ergeben haben, nachdem er seine Mandantin in dieser ohnehin schon ausweglosen Situation nicht zu einem vollen Geständnis bringen konnte, das ihr vielleicht eine mildere Strafe eingebracht hätte. Auch Sachverständige wurden gehört. Ein Psychiater bezeichnete die Angeklagte als kaltherziges, gefühlloses und böses Weib, wie wir es aus dem Märchen kennen. Die Fragen an die Geschworenen lauteten:
Ist die Angeklagte Angela Ondraček schuldig, in der Zeit zwischen 23. und 27. März 1959 in Pyra gegen ihre Schwiegermutter Maria Ondraček in der Absicht, sie zu töten, durch Niederschlagen und Würgen auf eine solche Art gehandelt zu haben, dass daraus der Tod folgte?
Für den Fall der Verneinung sollte beantwortet werden, ob sie dies zwar nicht mit der Absicht, sie zu töten, aber jedenfalls feindselig getan hatte.
Die zweite Hauptfrage lautete: Ist die Angeklagte Angela Ondraček schuldig, in der Zeit zwischen 19. und 21. März 1959 in Pyra um ihres Vorteils willen eine fremde, bewegliche Sache in einem 10.000 Schilling übersteigendem Wert, nämlich das Sparbuch der Sparkasse Weidhofen an der Thaya, aus dem Besitz der Maria Ondraček ohne deren Einwilligung entwendet zu haben?
Beim Bejahen der zweiten Hauptfrage lautete die Zusatzfrage: Hat die Angeklagte Angela Ondraček den in der zweiten Hauptfrage angeführten Diebstahl durch Überwindung eines beträchtlichen, die Sachen gegen Wegnahme sichernden Hindernisses, nämlich durch Aufschließen der Eingangstüre zur Ausnahmswohnung der Maria Ondraček, mittels eines von ihr vorher heimlich an sich genommenen Schlüssels der Ausnehmerin verübt? Oder, um es nochmal zusammenzufassen, hatte sie ihre Schwiegermutter getötet, entweder als Mord oder im Affekt, hatte sie das Sparbuch mit über 11.000 Schilling gestohlen und hatte sie das getan, indem sie mit einem heimlich nachgemachten Schlüssel in die Wohnung ihrer Schwiegermutter eingebrochen war. Angela Ondraček leugnete bis zuletzt:
Ich war es nicht. Ich habe die Mutter nicht umgebracht. Ich bitte um einen Freispruch.
Um 16.35 Uhr verkündeten die Geschworenen ihr Urteil. Ondraček wurde mit 7-1 Stimme wegen Mordes und einstimmig wegen Diebstahls verurteilt. Ihre Strafe war lebenslanger schwerer Kerker. Dabei wurden bereits einige Milderungsgründe einbezogen. Sie hatte vor der Gendarmerie letztlich gestanden, war vorher unbescholten gewesen und die unfreundliche Einstellung der Getöteten trug ihren Teil zur Tat bei. Zugleich aber hatte sie parallel 2 Verbrechen begangen. Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung wurden angemeldet, doch hörte man nichts weiter davon. Angela Ondraček wurde unter heftigem Schluchzen von mehreren Justizwachbeamten aus dem Saal geführt. Nach 15 Jahren wurde sie auf Bewährung entlassen und starb 1988 im Burgenland.
Das Ganze geschah, wie wir ja gehört haben, in Pyra, einer Ortschaft in der Stadtgemeinde Weidhofen an der Thaya mit 46 Einwohnern, nicht zu verwechseln mit Pyra, einer Marktgemeinde im Bezirk St. Pölten mit heute gut 3600 Einwohnern. Und das fanden wir ganz drollig. Bei Wikipedia steht: Im Jahr 1822 wurde der Ort als Dorf mit 12 Häusern genannt.
Drölf ist ja so ein geflügeltes Wort und ich habe mich gefragt, wo das herkommt, dass es wirklich 1822 schon so genannt wurde. Für mich war das irgendwas aus dem Fantasy-Universum, so wie halt Orks zählen. Also quasi, man kann die Zahl nicht so ganz benennen und deswegen macht man eine Fantasiezahl draus und deswegen sind es eben Drölf. So war das immer in meinem Kopf.
Deswegen ja, drollig. In der Familie der Täterin gab es angeblich bereits mehrere Morde. 1947 soll ihr Bruder die Tante wegen einer Erbstreitigkeit umgebracht haben. Er zerteilte sie danach und verfütterte sie wohl an die Schweine. Zudem hat ein Cousin wohl probiert, die Ziehmutter seiner Frau mit dem Gift E605 zu vergiften. Er konnte dessen aber nicht angeklagt werden. E605 heißt übrigens im Volksmund Schwiegermuttergift. Weitere Namen, die uns bei der Recherche für Angela Ondraček begegnet sind, waren Hexe aus dem Waldviertel oder, das ist ja auch unser Titel, die Hexe von Pyra.
Es gibt auch noch ein paar Details, die wir nur an einer Stelle gefunden haben, die wir jetzt nochmal mit hinzugeben, damit ihr sie einfach mal gehört habt. In einem Artikel heißt es zum Beispiel, es gab zwei Einsiedegläser mit Knochenresten, die während des Prozesses die ganze Zeit am Richtertisch standen. Es gibt dazu aber keine weiteren Infos. Und gefühlt, wenn man das so stehen lässt, klingt das, als wenn die Täterin diese Gläser genommen hat, um darin die Überreste zu verwahren. Es könnte aber auch sein, dass das einfach eine Möglichkeit war, die Beweismittel mit vor Gericht zu nehmen. Und das würde die Wirkung des Ganzen ja schon beträchtlich ändern. Deswegen haben wir es auch in der Hauptschilderung rausgenommen. Aber ihr wisst, es wird kolportiert, es gab zwei Einsiedegläser, die die ganze Zeit am Richtertisch standen. Der Prozess hat natürlich für einen sehr großen Publikumsandrang gesorgt und der soll so groß gewesen sein, dass man vom Bezirksgericht Waidhofen in den Theatersaal des Männergesangsvereins ausgewichen ist. Bezüglich der Beziehung der beiden Frauen wurde erwähnt, dass Angela Ondraček ihrer Schwiegermutter quasi den Kontakt zu Angehörigen untersagen wollte und sie mehr und mehr abzuschirmen versuchte. Da habe ich an den Fall vom Kainmörder gedacht, eine ganz frühe Folge, Folge 9 wird's gewesen sein. Und es kann natürlich auch einfach ein Wegschieben gewesen sein oder eine Art Aufbau zum Verschwinden der alten Frau. So nach dem Motto, wenn niemand von ihr hört, wird sich auch keiner mehr drum kümmern und dann kann sie sie in Ruhe beseitigen. Trotzdem war es aber so, dass sie zu Ostern Besuch bekommen sollte und so ja auch letztlich entdeckt wurde, dass sie nicht mehr da war. Zur Ermittlung wurde wenig überraschend festgestellt, dass in der Küche des Hauses Blutspuren entdeckt wurden. Auch wenn es stimmen sollte, dass Maria Ondraček im Hof umgekommen war, musste man sie logischerweise zerteilt haben, um sie zu verbrennen. Das passt auch zu den Aussagen, sie hätte die Fenster so lang verhängt gehabt, denn in ihrer Version mit dem fremden Hausierer ging ja alles super schnell und es scheint auch ein bisschen so, als hätte er einfach die Leiche Mirnitz-Dienitz in den Backofen geschoben, was uns zur Frage geführt hat, passt das überhaupt und wie groß kann man sich diese alten Öfen vorstellen? Zu guter Letzt aber noch eine andere Nebengeschichte. Ein Gendarm aus Waidhofen hatte den Auftrag, in den Backofen zu krabbeln und dort nach Spuren zu suchen. Er war schlank genug für diese Aufgabe und vor allem der Jüngste. Sprich, die Drecksarbeit blieb an ihm hängen. Und dort fand er dann die Knochenteile zwischen den Ofensteinen. Damit habt ihr den Fall vom Weibsteufel oder der Hexe von Pyra gehört. Und wie Huberto schon im letzten Hörensang erklärt hat, gibt es eine Zeit, die leider nicht allzu gut dokumentiert ist, weil eines der größten österreichischen Archive so ab 1955 mit der Dokumentation aufhört. Und zu diesem Fall hier gab es sehr wenig Meldungen. Und mit allem, was wir jetzt zusammengetragen haben, habt ihr alles gehört, was an diesem Fall öffentlich zugänglich ist. Und damit kommen wir zum Meinungspart. Wir wollen ein paar Fragen stellen, wir wollen aber auch noch auf ein großes Zusatzthema eingehen, nämlich Geschichten rund um Backöfen, wenn man das so zusammenfassen kann, und auch einige Fälle, die damit in Verbindung stehen.
Ich habe mich bei der Folge immer wieder gefragt, warum eskalieren familiäre Konflikte so oft und wenn dann so extrem? Und man sagt ja gemeinhin, oder es gibt so diese Statistik, dass die meisten Gewalttaten im häuslichen Umfeld stattfinden.
Wir haben mal eine Quelle gefunden, die gesagt hat, das wäre quasi Platz 2, wenn man so ein Ranking machen wollte. Und das Einzige, was noch drüber steht, sind Gewalttaten unter Jugendlichen.
Das mischt natürlich alles zusammen und hat jetzt kein Ranking in dem Sinne von der Schwere der Taten. Aber allein die Häufung ist natürlich interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass die Antwort relativ auf der Hand liegt, wenn Menschen eng zusammenrücken, physisch wie auch emotional. Wir aber alle Individuen sind mit eigenem Willen. Natürlich kommt es da dann öfters mal zu Konflikten. Und wenn wir dann uns in einem Umfeld bewegen oder vielleicht in einem Milieu, wo Gewalt als Lösung für Konflikte sehr viel weniger ein Tabu ist, dann liegt es natürlich auf der Hand, dass es dann auch dazu kommt oder dass damit eben mit Gewalt Konflikte gelöst werden.
Man könnte hier jetzt fragen, warum hat sie ihn überhaupt geheiratet, wenn sie offenbar weder ihn noch die Mutter dazu leiden konnte? Aber auch da muss man wahrscheinlich die historische Sicht mit einfließen lassen, dass es sicherlich so, wie sich das hier zeigt, keine Heirat aus Liebe war. Also nicht im Sinne von, die beiden haben sich getroffen, fanden sich toll und haben gesagt, lass uns heiraten, sondern viel drehte sich ja auch um diesen Hof.
Ja, wobei wir das ehrlicherweise nicht genau wissen. Das kann gut sein. Wir reden ja auch von einer Zeit, in der gerade ein Krieg hinter den Menschen lag. Und davor waren es ja auch sehr unsichere Zeiten. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das stimmt, was du sagst. Aber vielleicht hat sich auch einfach dann das Gebaren, als sie dann wirklich zusammenlebten, also nach der Hochzeit, geändert, der Leute miteinander. Man muss ja auch dazu sagen, dass wir hier wieder einen der Fälle haben mit Berichterstattung aus früheren Jahrzehnten, die, obwohl wir offensichtlich eine sehr, sehr schuldige Täterin haben, sie sehr negativ darstellt. Und wir hören wenig darüber, wie ihr Mann und das Opfer ihr gegenüber waren. Ich kann mir auch vorstellen, nur jetzt quasi, vielleicht nicht als Ehrenrettung, aber als Einordnung, dass sie es auch wirklich nicht leicht hatte, auf diesem Hof, in diesem anderen Umfeld, sich um ihren Ehemann als Pflegefall kümmern zu müssen, um den ganzen Hof sich kümmern zu müssen und dann trotzdem ja immer diese andere Person da haben, die den Hof auch irgendwo als ihr Gut wahrscheinlich betrachtet, die dort lebt, die ja auch das Recht hat, da zu leben. Aber verantwortlich war dann im Zweifel ja wohl immer die Frau und das war die Angela.
Ja, und vielleicht waren sie ja auch alle miteinander gewalttätig. Das ist natürlich auch was, was dann nur aus einer Sicht kommt, dass gesagt wird, ja, sie hat ihren armen, versehrten Mann geschlagen und die Mutter dazu auch. Und das Bild, was uns jetzt präsentiert wurde in diesen paar Meldungen, die es dazu gibt, ist eben, dass sie die Starke war, die die Schwachen niedergemacht hat. Aber wie Hubertus sagt, wissen wir natürlich nicht, welche Dynamik da am Hof geherrscht hat. Und es ist sicherlich sehr fordernd gewesen, mit diesen beiden bedürftigen Personen am Hof, den dann alleine zu führen und für alles verantwortlich zu sein.
Wir sind uns darüber einig, dass Mord da nicht das Mittel der Wahl ist, um so einen Konflikt zu lösen?
Na sicher nicht. Als Herleitung zur Tat können wir natürlich schauen, was sie ausgesagt hat. Sie hat ja schon zugegeben, dass sie der Schwiegermutter eine Ohrfeige versetzt hat. Der ganze Tatverlauf danach sei mal dahingestellt. Aber es ging wohl eine Kränkung voran. Und das war ihre eigene Aussage. Und deswegen können wir natürlich versuchen, anhand dessen zu rekonstruieren, was da war. Aber natürlich nur spekulativ, weil man wird es nicht mehr lösen können. Aber das würde natürlich die Theorie unterstützen, dass sie unter enormem Druck stand, dass dieses Verhältnis einfach schlecht war und dann irgendwas das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Was ich nur sehr irritierend fand, war, dass sie sich plötzlich eine Person ausdenkt, die zufällig mit Benzin vorbeikommt und ja auch, wenn sie die beiden Frauen da rangeln sieht oder wie auch immer man sich das vorstellen soll, noch sagt, ja, drücke die Kehle zu.
Findest du das so ungewöhnlich? Das ist doch, dieses Motiv begegnet uns doch ganz oft, wenn wir von Taten erzählen, wo dann der Täter oder die Täterin versucht, ihre Tat zu rechtfertigen oder sich herauszuwinden, dass dann so eine Schutzbehauptung kommt, die oftmals total abstrus klingt, zumindest aus unserer Sicht, und wo es ganz oft der Fall ist, dass irgendein Fremder, Unbekannter, in dem Fall ein Hausierer, also auch eine Gestalt, die sehr schnell da und sehr schnell wieder weg ist, auftaucht und der eigentliche Täter ist.
Ja, aber wann hat das gehalten? Ich kann ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist, und das tue ich normalerweise auch, aber wenn ich mir dann eine Schutzbehauptung zurechtlege, dann versuche ich doch eine realistische zu finden. Also da kam ein Hausierer, der hatte zufällig Benzin dabei, dann hat er meine Schwiegermutter in den Backofen geschoben und Benzin drüber gegossen.
Ja, ich will da jetzt nicht zu harsch sein, aber sie war ja auch offensichtlich der Meinung, dass sie damit durchkommt, ihre Schwiegermutter im Ofen zu verbrennen und das Zeug dann auch im Ofen einfach liegen zu lassen. Den Rest ein bisschen im Beet zu verstreuen und dann auf den Düngerhaufen zu werfen. Also, dass da jetzt die vorausschauende Planung nicht unbedingt filmreif ist.
Ja, aber trotzdem sehr verrückt. Und ein super Rückbezug auf unsere allererste Folge, die Mörderin mit dem Fleischwolf, die sich ja auch einen fremden Unbekannten ausgedacht hat. Und natürlich suchen dann alle nach dem. Also in dem Fall haben sie ja sogar einen Vertreter gefunden oder einen Hausierer, der auf die Beschreibung passte, der aber zufällig an dem Wochenende nicht da war. Stell dir mal vor, der wäre das gewesen. Und dann hätte man gesagt, ja, die Frau hat gesagt, du warst auch da und du hast dann die Schwiegermutter da in den Backofen und so.
Ja, ich glaube, die Leute wollen dann halt einfach irgendwie sich aus der Schlinge ziehen. Und dann kommen halt solche Geschichten zustande.
Wer keine Morde begeht, muss sich auch keine Geschichten ausdenken, warum er den Mord begangen hat.
Das ist wahr. So, apropos Geschichten.
Wir haben, wie angekündigt, noch etwas für euch mitgebracht.
Und zwar kennt ihr vielleicht die Urban Legend vom Babysitter und dem gegrillten Baby. Wenn ihr euch für solche Begebenheiten interessiert, habt ihr sicher schon einmal von eben dieser Urban Legend gehört. Moderne Sagen, die irgendwie überall auftauchen, meistens als Geschichte, die der Freund eines Freundes erlebt hat und die man dann einfach so kennt, weil man sie sich halt untereinander berichtet. Da sie aber über Hörensagen weitergegeben werden, weiß niemand, wo sie wirklich herkommen. In den USA gibt es etwa die Geschichte des Cooked Baby oder des Baby Roast oder vom Hippie Babysitter. Die letztgenannte Version kursierte wohl in den späten 1960er, 1970er Jahren. Von einem jungen Elternpaar ist da die Rede, das gerne ausgehen möchte. Und in letzter Minute sagt die Babysitterin ab. Aber sie hat eine Freundin, die sie schicken kann. Die Eltern kennen die zwar nicht, aber da sie auf Empfehlung kommt und der Abend ja schon geplant ist und sie sich so sehr darauf freuen, sagen sie dann ja zu dieser Vertretungsbabysitterin. Als die erscheint, sind die Eltern zwar verwundert, sie hat einen gewissen Blick in den Augen und trägt Hippie-Kleidung. Da sind wir nun mal in der Zeit in den 70er Jahren oder Ende 60er. Die Eltern meinen dann aber, okay, das wird schon passen und fahren zu dieser Feier oder dieser Party oder wo immer sie hin wollten. Das komische Gefühl lässt die Mutter nicht los und sie ruft von der Party zu Hause an. Am Telefon versichert die neue Babysitterin ihr, dass alles in Ordnung sei. Das Kind sei im Bettchen und der zu vorbereitende Truthahn, der sei auch im Backofen. Meistens ist der Truthahn das ausschlaggebende Argument, denn hatten wir überhaupt einen Truthahn? Was ist da los? Und die besorgten Eltern fahren nach Hause, wo die überraschte Babysitterin noch einmal betont, dass alles in Ordnung sei. Als sie aber das Zimmer ihres Sohnes betreten, finden sie einen Truthahn in seinem Bettchen. Unten angerichtet erblicken sie dann ihr Kind. Die Hippie-Babysitterin war auf einem LSD-Trip und hatte das Kind gebacken. Die Mutter verlor den Verstand und erholte sich nie mehr. Diese Legende wird oft in variierenden Details erzählt. Manchmal kommen die Eltern gerade noch rechtzeitig zu Hause an, manchmal sind die Drogen anders oder das Kind liegt in der Mikrowelle statt im Backofen. Wenn der Twist der Geschichte nicht ganz so offensichtlich sein soll, gibt die Babysitterin auch nur Auskunft darüber, dass sie doch das Essen bereits angerichtet hätte oder der Truthahn im Ofen sei. Meist enden solche Erzählungen jedenfalls damit, dass die Geschichte wahr ist. Denn immerhin sei es ja dem Freund des Freundes oder der Freundin wirklich so passiert.
Die Hippie-Version ist jetzt schon sehr ausgeschmückt und enthält natürlich, Hubertus hatte schon angedeutet, ein Stereotyp, der zu der Zeit passt und damit in ein gewisses Licht gerückt wird. Also zum Beispiel in dem Fall dann Drogenkonsum. Und wenn ihr Drogen konsumiert, dann grillt eben der Babysitter das Baby. Heute wäre der Hippie vermutlich kein Hippie mehr, sondern irgendeine andere Stellvertreterfigur. Es gibt aber auch eine viel simplere Version der Geschichte. Eine Mutter bittet ihre Tochter dafür zu sorgen, dass es ihr kleiner Bruder schön warm hat. Also steckt die Schwester ihn in den Backofen, weil sie die Anweisung der Mutter zu wörtlich nimmt. Das Resultat dieses Missverständnisses wird wieder unterschiedlich beschrieben. In einer Version bricht die Mutter ihrer Tochter daraufhin Arme und Beine und wirft sie in den Fluss, wo das Mädchen von ihrem schlimmen Schicksal singt. Das Motiv der Misshandlung gibt es auch in amerikanisierten Versionen der urbanen Legende, zum Beispiel wenn dann der Babysitter das mit dem Baby tut, um es in den Backofen zu bekommen. In einer anderen Interpretation wird das Mädchen aus der Gemeinschaft verstoßen und muss für immer in der Wildnis umherwandern. Diese Geschichten soll es zum Beispiel 1910 in Papua-Neuguinea oder 1918 auf Yap, einer Insel der föderierten Staaten von Mikronesien, gegeben haben.
Der Unterschied ist im Wesentlichen, ob es darum geht, dass etwas zu essen zubereitet wird, wie bei Hänsel und Gretel, oder ob es sich um ein Missverständnis handelt. Davon gibt es auch noch eine Version, bei der eine Nanny das Kind zum Einschlafen bringt, indem es sein Köpfchen in einen Gasherd legt und diesen aufdreht. Es gibt noch viele andere Versionen, auch modernere, nach denen ein Elternteil, meistens die Mutter, das Baby zubereitet und der Vater das Grauen entdeckt, wenn er nach Hause kommt.
Das wurde auch als Horrorelement in Serien und Filmen verwendet, unter anderem im Cabinet of Curiosities von Guillermo del Toro.
Leider gibt es aber auch ähnlich geartete reale Fälle, in denen Backöfen eine Rolle spielen, und davon haben wir drei recherchiert.
Achtung, es geht in jedem dieser Fälle um tote Kinder. Bereits 1999 gibt es eine Meldung aus Flensburg in Norddeutschland in Verbindung mit einem Backofen. Eine junge Frau, 19 Jahre alt, meldete sich bei der Bahnpolizei in Kiel. Sie sei im Zug eingeschlafen, ihr Baby habe im Korb neben ihr gelegen. Als sie aufwachte, war der kleine Junge verschwunden. Die Polizei ermittelte. Und schon bei den Verhören zeigten sich dann Ungereimtheiten. Das Kind war bereits seit 4 Monaten tot. Die Mutter gab an, es sei von der Wickelkommode gefallen. Als sie dann vor den Ermittlungsrichter gebracht wurde, kam die dritte und finale Version des Geschehens zutage. Der 30-jährige Vater des Kindes hatte es zu Tode gequält. Damit die Tat nicht bekannt wurde, half die junge Frau sogar dabei, Spuren zu verwischen, indem sie gemeinsam mit ihrem Partner das Baby im Backofen verbrannte. Sie entsorgten nicht nur die Überreste, sondern auch den Backofen. Der Partner leugnete. Zuletzt hatte er das Kind gesehen, als seine Freundin mit dem Kleinen mit dem Zug verreist war. Der Vater kam in Untersuchungshaft, die Mutter wurde erst festgenommen und dann wieder auf freien Fuß gesetzt. Einen Tag vor Heiligabend 1999 fällte das Landgericht Flensburg sein Urteil. Der 30-jährige Vater wurde zu 5 Jahren Haft verurteilt. Es galt als bewiesen, dass er das Kind gequält und dadurch getötet hatte. Offenbar war der Junge in der Badewanne ertrunken. Die 19-jährige Mutter wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer 6-monatigen Jugendstrafe verurteilt.
2011 gab es in Russland einen Fall, der zumindest in der Art der Tötung ähnlich ist. Eine Frau wurde in diesem Jahr verurteilt, ihr Baby lebend in einem Backofen gesteckt und verbrannt zu haben. Im April 2011 hatte sich die 43-Jährige wohl derart schlimm mit ihrem Mann gestritten, dass er Reis ausnahm und sie alleine mit ihren 3 Kindern zu Hause blieb. Ihr jüngstes, ein Mädchen, war da gerade 8 Monate alt. Sie schaffte es nicht, das weinende Baby zu beruhigen. Die Frau war derart aufgebracht, dass sie erst auf die Kleine einschlug, als das nichts nutzte, soll sie es in den Ofen getan haben. Am selben Tag war sie schon dabei beobachtet worden, wie sie ihren 2-jährigen Sohn brutal geschlagen hatte. Und nun also legte sie das Baby in den Backofen. Als dann nach einiger Zeit die Geräusche verstummten, legte sie sich schlafen. So zumindest berichtete es eine russische Nachrichtenagentur unter Berufung auf die Gerichtsakten. Ein psychiatrisches Gutachten hatte die Frau als zurechnungsfähig und zum Tatzeitpunkt im Vollbesitz ihrer geistigen Fähigkeiten eingestuft. Die Staatsanwaltschaft forderte im Gerichtsverfahren 18 Jahre Haft. Sie wurde schließlich zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt.
Im Oktober 2017 brachte eine Frau im Bundesland Georgia in den USA zwei ihrer Söhne um. Die Kinder waren 1 und 2 Jahre alt. Sie legte sie lebend in den Backofen und schaltete ihn ein. Dann rief sie offenbar selbst die Polizei und gab an, dass tagsüber ein Babysitter da gewesen wäre. Sie hätte ihre Kinder so vorgefunden, als sie von der Arbeit kam. Also wie in einer Version der urbanen Legende. Man stellte allerdings fest, dass die Kinder schon am frühen Morgen oder sogar in der Nacht in den Backofen gelegt worden waren. Die 24-Jährige kontaktierte den Vater der Buben und zeigte ihm die Szene per Videocall. Dann rief auch der ehemalige Lebensgefährte die Polizei. Verwandte äußerten sich dazu, dass bei der Frau eine nicht diagnostizierte psychische Störung vorläge. Die 6-jährige Tochter war bereits in die Obhut von Verwandten gegeben worden. Ein weiterer Sohn, 3 Jahre alt, wurde unversehrt in der Wohnung gefunden. Die Frau wurde unter anderem wegen vorsätzlichen Mordes und Kindesmisshandlung angeklagt. Am 15. November 2024 verurteilte eine Jury sie zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung plus 35 Jahre. Das hat uns irgendwie auf eine sehr blutige Spur geführt mit den Backöfen. Ich meine, ursprünglich haben wir wahrscheinlich alle erstmal an Hänsel und Gretel gedacht und der Psychiater in dem Hauptfall heute hat da ja auch einen kleinen Ausflug hingemacht. Aber leider, ich meine, Hänsel und Gretel war auch nicht ohne, aber leider befinden wir uns hier wirklich eher im Dunstkreis dieser urbanen Legende und all diesen Variationen, die es davon gibt.
Mit dem Unterschied, dass die letzten 3 ja tatsächliche Fälle waren. Und ich war erstaunt darüber, dass dieses Motiv, dieses jemanden wirklich in den Backofen steckens und töten, dass das kein Einzelfall ist, plus es gibt diese Hänsel- und Gretel-Geschichte, sondern dass das wirklich öfter vorkommt. Vielleicht kann man da wieder die Brücke spannen zu Gewalt im häuslichen Umfeld und dann wird halt alles im häuslichen Umfeld benutzt, was da ist. Aber dieses, ich stecke etwas in einen Ofen und zünde es an und verbrenne es, das hat auch wieder, das ist natürlich nur wieder Küchentischpsychologie von mir, aber das hat diesen Anklang von, ich möchte denjenigen, ob jetzt Kind bis Erwachsener, wirklich zerstören. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich nur, wenn es geplant ist, in Richtung von, wie kann ich Beweise vernichten? Ich habe aber nicht den Eindruck, dass das hier immer im Vordergrund stand.
Also die Beweise vernichten sehe ich bei dem ersten Fall, aber bei den anderen beiden Überforderung, oder? Also das ist ja kein normales Verhalten und dann wird eben das genutzt, was im Haushalt vorzufinden ist. Das wäre jetzt meine Erklärung dafür. Ich glaube nicht, dass das irgendwie rational ist.
Nein, so war es auch nicht gemeint im Sinne von rational, sondern einfach, man nimmt dann das, was da ist.
Ja, genau. Mhm.
Man könnte natürlich auch sagen, auch da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ich denke einfach nur laut, dass wir sind ja immer noch in unserem Meinungspart, drüber nach, ob es auch dieses Motiv der Kindsweglegung distanziert einen natürlich auch von der Tat. Also ich lege das Kind in dem Fall, die Kinder, über die wir gesprochen haben, in den Backofen und der Backofen übernimmt dann den Rest. Ist vielleicht etwas anderes, als wenn ich sage, ich selber tue dem Kind mit meinen bloßen Händen etwas an. Verstehst du, welchen Unterschied ich versuche zu zeigen?
Mhm. Oder ist es wie eine Tür? Ist es ein Weglegen mit, ich mache die Tür zu, aus den Augen, aus dem Sinn?
Genau, das geht Hand in Hand, glaube ich. Dass sie nicht selber wirklich was machen müssen, so konkret, sondern dass sie es dem Gerät überlassen. Aus ihrer Sicht jetzt gesprochen. Ich glaube, das ist auch keine bewusste Entscheidung, aber dass das vielleicht mitschwingt.
Was du mir mal erzählt hast, ist nämlich auch, glaube ich, eine urbane Legende, und zwar von einer Frau, die ihren Hamster in der Mikrowelle trocknen wollte.
Ich kenne die Geschichte mit einem Baby.
Oh.
Dass eine auf einem Drogentrip befindliche Person, ich weiß jetzt nicht, ob Mann oder Frau, ich kenne es als Frau, dass die Mutter auf einem schweren Drogentrip ihr Kind trocknen möchte und es dazu in die Mikrowelle legt.
Das ist doch bestimmt auch aus diesem Kosmos vom gegrillten Baby, dieser also auch eine Variation. Aber ich dachte, es war ein Hamster und der Hamster ist dann geplatzt. Ich möchte jetzt gar nicht zur Debatte stellen, ob das so funktioniert oder nicht, aber das wollte ich nur sagen, wäre was ich mir eher vorstellen kann. Also ich meine, auf jedem Grillfisch, Backfisch, irgendwas steht drauf, bitte entfernen Sie das Plastik, bevor Sie das in den Backofen geben. Also auf dem Stand starten wir ja. Und dass dann jemand sagt, Mensch, der Hamster passt in die Mikrowelle und den trockne ich da. Also da hätte ich eher gedacht, dass sowas mal passiert ist, als diese Fälle, die wir da jetzt ausgegraben haben.
Ja, also das meinen wir auch gar nicht lustig, sondern tatsächlich ist es ja so, dass man sagen muss, all diese Betriebsanleitungen, die wir kennen, wo dann für uns normal, rational denkende Menschen die idiotischsten Anweisungen draufstehen, was man bitte nicht machen soll, müssen ja irgendwo eine Grundlage haben im Sinne von, irgendjemand hat das mal getan. Irgendjemand hat sich mit dem Toaster in die Badewanne gesetzt und ihn angeschlossen. Dass jetzt draufsteht, bitte nicht den Toaster in der Badewanne mit Strom versorgen. Das muss es ja immer mal gegeben haben. Und ich glaube, da kommt auch deine Verwunderung her.
Ich habe gehofft, es hat keiner getan. In beiden Legendenfällen.
Ja, und damit können wir doch gut schließen, dass wir hoffen, dass diese urbanen Legenden wirklich nur das sind, Schauermärchen, die man sich gerne mal erzählt, und dass sie nicht wahr sind. Auch wenn wir ja, wie wir gesagt haben, 3 Fälle leider hatten, wo es einen realen Hintergrund hat.
Zum Ende dieser schaurigen Oktoberfolge verrate ich euch jetzt noch, wo ihr uns online finden könnt, auch abseits der Podcast-Folgen. Wir sind auf Facebook und Instagram vertreten als True Crime Austria und nehmen auch gerne Mails zu Sendungen unter hinweise@truecrimeaustria.at entgegen. Und wer uns unterstützen möchte, findet in den Shownotes Patreon und Steady als Unterstützerplattformen und auch einen Direktlink zu PayPal.
Also schreibt uns gerne, wir freuen uns, von euch zu hören. Bitte achtet auf die Packungsbeilagen und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.